was wir gerade gesehen haben, das ist die Zukunft unserer Gemeinde. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn ihr das gesehen habt, dann müsst ihr zugeben, dass unsere Gemeinde nicht so ist, wie sie sein sollte. Die Kinder fehlen. Sie sind schlicht und ergreifend nicht da. Wir haben zum Glück auch schon mal eine Jugendliche wieder hier heute. Aber die Kinder fehlen. Und warum ist das so? Wer ist dafür verantwortlich, dass die nicht da sind? Wer hat eine Idee? Genau, wir selber sind verantwortlich dafür. Wir sind verantwortlich dafür, dass die Kinder nicht in unserer Gemeinde sind, dass so wenig Jugendliche da sind. Warum sind wir dafür verantwortlich? Wer von euch ist in seinem Leben noch nie verletzt worden? Hände hoch. Es traut sich keiner. Wir alle, ich eingeschlossen, müssen damit leben, dass andere uns verletzen. Sie tun es häufig noch nicht mal mit Absicht, aber es passiert. Manchmal sind wir auch einfach empfindlich und fühlen uns angegriffen, obwohl uns keiner angegriffen hat. Das Schlimme aber ist, dass wir es oft so schwer haben, diese Verletzung hinter uns zu lassen, sie loszulassen. Und noch schlimmer ist, dass wir unsere Verletzungen gelegentlich auch hier in der Gemeinde ausleben. Ich rede. Ich bin Seelsorger und Seelsorger haben die Aufgabe, aufzupassen, zuzuhören. Man muss nicht immer gleich was sagen, aber es ist wichtig, die Dinge mitzukriegen und sie so einzuordnen, wie sie in der Gegenwart Gottes verstanden werden müssen. Loslassen. Wir haben nur eine Chance, oder es gibt nur wenig Chancen, wie unsere Gemeinde zu neuem Wachstum kommt, wie sie aufblüht. Wir selber müssen uns ändern. Und ich weiß ja, dass hier in der Vergangenheit oft über Vergebung gesprochen worden ist. Es haben hier auch Vergebungsgottesdienste stattgefunden. Es haben auch Leute von vorne sich gegenseitig Vergebung zugesprochen. Und sie haben mit Abendmahl Versöhnung gefeiert. Die Frage ist, was ist danach passiert? Das ist meine Frage an euch, weil so lange bin ich ja noch nicht hier. Was ist danach passiert? Ich mache hier gar keine Vorwürfe an irgendeinen Einzelnen. Meine Aufgabe ist, euch Gottes Wort vorzulegen. Aber wenn ich das hier sehe, dass Kinder uns erklären, ich habe mein Leben Jesus gegeben und ich lerne zu vergeben. Das war die erste Strophe. Dann frage ich mich, ob das nicht unter Umständen für uns sogar eine schallende Ohrfeige ist. Und dies sogar noch berechtigt. Kinder machen uns klar, worum es geht im Leib Gottes. Ich fange an mit einer Bibelstelle. Sie steht im Epheser 4, Vers 32 und 5, Vers 1. Da ist sie schon. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen oder schenkt einander Gnade, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Meine liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Vergebung ist ein sehr zentrales Thema in der Bibel. Ich weiß nicht, ob wir bis heute immer richtig darüber denken, auch wenn darüber schon viel gesprochen worden ist. Wo Menschen zusammenkommen, da wird es immer auch zu Spannungen kommen. Das ist schlicht und ergreifend so, weil wir Menschen sind, wir sind nicht vollkommen, wir missverstehen uns. Manchmal haben wir sogar die Absicht, uns weh zu tun. Es passiert. Es passiert einfach. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Vergebung ist der wichtigste Schritt zu innerer Heilung. Ich möchte mit einem Zitat von Eugen Roth beginnen. Ihr kennt ihn vielleicht aus der Schule von den Tierfabeln. Er hat mal einen schönen Vierzeiler gesagt. Und der heißt, wer dir vom Nachbarn hässlich spricht, erfreut durch Witz, doch trau ihm nicht. Meinst du, er würde über jeden, nur über dich nicht Böses reden? Er hat recht. Er hat recht. Was ist das Problem? Verletzungen lösen Ablehnungsgefühle aus. Ablehnung verursacht einen ganz tieferen seelischen Schmerz, weil da, wo Ablehnung ist, da ist keine Liebe. Liebe ist aber unumgänglich für unsere persönliche gesunde Entwicklung und auch für die gesunde Entwicklung unserer Gemeinde. Und Jürgen hat mit der Predigt angefangen. Er hatte ja keine Ahnung, was ich für heute auf dem Herzen habe, was der Herr mir anvertraut hat. Aber diese Gemeinde muss Heimat sein für alle die, die Jesus liebt. Und die Jesus liebt, die haben wir nicht auszusuchen. So ist das. Und wir müssen miteinander klarkommen. Und ich sage euch eins, wir alle sind ja für sich genommen originelle Persönlichkeiten, um das mal ganz positiv darzustellen. Aber wenn wir abgelehnt werden, dann schädigt das unsere Persönlichkeit. Und Gott will nicht, dass wir unsere Persönlichkeit schädigen oder schädigen lassen, sondern er will einzig und allein, dass wir sie ihm unterordnen. Ist es nicht so, dass die Menschen, die uns am nächsten sind und auch im tiefsten verletzen und enttäuschen können? Je näher wir an jemanden dran sind, desto schmerzlicher wird es. Wie schwer ist es dann, dem anderen zu vergeben, dem anderen Gnade zu schenken? Und ich würde mal sagen, nach menschlichem Verstand fällt es nicht leicht, Gnade zu verschenken. Wir haben oft den Eindruck, das ist ungerecht. Das ganze Konzept der Gnade Gottes kann Menschen richtig wütend machen. Ich denke nur an den Schächer am Kreuz, dem kurz vor seinem Tod sein Mord vergeben wird, weil er seine Schuld anerkennt und zu dem Jesus sagt, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Was werden wohl die Angehörigen des Ermordeten darüber gedacht haben? Ich denke an die Arbeiter im Weinberg, die bereits 11 Stunden in der Hitze des Tages hart gearbeitet haben, um dann mitzuerleben, wie der Arbeiter, der erst in der 11. Stunde aus dem Bett gekommen ist und der so spät zur Arbeit kommt, denselben Lohn bekommt wie die anderen. Das ist unverdiente Gnade. Und diese unverdiente Gnade soll unser Lebensstil sein. Auweia. Das tut weh, oder? Ich hoffe ja nicht. Wir wissen alle aus unserem eigenen Leben, wir brauchen Gnade. Wir brauchen Gnade. Wir können die Fehler, die Übertretungen, die Sünden unseres Lebens nicht auslöschen. Wir brauchen Gnade. Wenn wir keine Gnade haben, sind wir verloren, nicht nur in der Zeit, sondern auch in der Ewigkeit. Und wir haben Gnade erlebt, wir als seine Kinder hier in der Gemeinde. Unsere Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt. Wir sind seine geliebten Kinder geworden in Jesus Christus. Er nimmt uns an, so wie wir sind, mit all unseren Macken und Charakterschwächen, sowie mit unserem eigenen Versagen. Aber Gott fordert uns auch auf, sein Nachahmer zu sein. Das hätte der König auch von dem Schalksknecht in Matthäus 18 erwartet. Wir beten nahezu jeden Sonntag, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das hat uns Jesus gelehrt. Und was Jesus lehrte, war von allergrößter Bedeutung. Ist das für uns Liturgie geworden? Reden wir das dahin, weil wir das jeden Sonntag so machen und weil das irgendwie unseren Gottesdienst abschließt? Oder was machen wir denn damit? Viele Christen ahnen ja nicht, was sie sich antun, wenn sie befreiende Vergebung nicht praktizieren. Krankheiten sind oft Ursache für Unversöhnlichkeit. Ich habe meinem Mann nicht verziehen und mir selbst auch nicht, sagt mir jemand. Und dann fehlt Freude, Friede, Kraft. Gott fordert uns zur Versöhnung auf. Habt den Mut, um Vergebung zu bitten. Und jetzt kommt es. Vergeben heißt auch, ganz wichtig, den anderen von deinem Urteil freizusetzen. Ich sag's nochmal. Vergebung heißt auch, den anderen von deinem Urteil freizusetzen. Ihr kennt die Geschichte von den zwei Frauen im Krieg. Ich glaube, ich habe sie schon mal beim Kaffeetisch erzählt, dem einen oder anderen. Die eine arbeitete auf dem Bauernhof und bekam von ihrem Dienstherrn ein Huhn geschenkt. Und sie nahm es mit nach Hause und als sie nach Hause kommt, findet sie einen Brief vor von der Ortsverwaltung, sie soll dort vorstellig werden und sie gibt ihrer Schwester das Huhn und sagt, bereit es doch schon mal zu, ich muss jetzt aufs Amt und wenn ich wiederkomme, dann essen wir gemeinsam. Gesagt, getan, die eine geht los, die andere fängt an zu kochen und es fängt an zu duften. Und dann hat sich die Frau, die Schwester, die am Kochen ist, überlegt, ich könnte ja mal probieren. Und sie hat probiert. Und es dauerte nicht lange, da war das Huhn weg. Und dann kam die andere nach Hause und hatte nichts zu essen. Und hat ihre Schwester vor den Pastor gezerrt. Der soll sowas regeln. Und dann ging es lange hin und her. Der Pastor hat Vergebung erklärt. Und irgendwann sagte dann die Schwester, die das Huhn geschenkt kriegte, na schön, vergeben und vergessen, dreht sich um zu ihrer Schwester und sagt, aber mein Huhn, das hast du doch gefressen. Das ist Vergebung, wie wir sie heute praktizieren. Gute Nacht. Gott will Gnade denen erweisen, die das Unrecht tun. Sagt uns Gottes Wort. Gott will Gnade denen erweisen, die das Unrecht tun. Und da gucken wir immer den anderen an und sagen, das gibt's nicht. Und was mit unserem eigenen Unrecht? Er will Sünde nicht mehr anrechnen. Menschen haben uns verängstigt, beraubt, verstoßen, verletzt, beleidigt, gequält. Und Gott stellt an uns eine massive Forderung, obwohl wir Unrecht erlitten haben. Er erwartet, dass wir vergeben. Warum? Warum erwartet er das? Ich sag's euch, weil Leid, das ich zu Unrecht erlitten habe, in mir arbeitet und in mir lebt. Das ist wie eine Blutvergiftung und die kann den ganzen Menschen bis zum Tod hin verletzen. Unrecht entwickelt Bitterkeit, qualvolle Zustände. Es arbeitet und es wächst. Das mag nach einem halben Jahr so groß sein und nach einem Jahr ist es so groß. Das wird nicht weniger, das wird mehr. Das breitet sich aus in unserem Leben. Wir wissen heute von der Medizin, von der Wissenschaft, dass Arthritis, Magenbeschwerden, Leber, Gallenkrankheiten und so weiter oft von nicht bereinigtem Unrecht herrühren. Wir sind verbittert in unserem Herzen, in unserer Seele, verbittert in unserem Tun. Und das Ausmaß, mit dem wir selber zu tun haben, steht oft in keinem Verhältnis zur Ursache. Es ist sozusagen unverhältnismäßig. Wir hatten gesagt, Jesus lehrt uns das Beten. Vergib uns, wie wir vergeben. Das ist eine prozentuale Angelegenheit. Das Maß der Vergebung hast du selbst in der Hand, indem du sie gewährst. Und jetzt lesen wir Matthäus 18. Ja. Ab Vers 21. Und da heißt es, da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum ist das Himmelreich gleich einem König, der mit seinen Knechten rechnen wollte. Und als er anfing zu rechnen, kam ihm einer vor, der war ihm 10.000 Pfund schuldig. Da es nun nicht hatte zu bezahlen, hieß der Herr, verkaufen ihn und sein Weib und seine Kinder und alles, was er hatte, und bezahlen. Da fiel der Knecht nieder und betete ihn an und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da jammerte den Herrn des Knechts und er ließ ihn los und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging derselbe Knecht hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Groschen schuldig, und er griff ihn an und würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, ich will dir es alles bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin, warf ihn ins Gefängnis, bis dass er bezahlte, was er schuldig war. Da aber seine Mitknechte solches sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten vor ihren Herrn alles, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du Schalksknecht, alle diese Schuld habe ich dir vergeben, weil du mich bartest. Solltest du denn nicht auch Erbarmen über deinen Mitknecht haben, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr ward sehr zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis dass er bezahlte alles, was er ihm schuldig war. Also wird euch mein himmlischer Vater auch tun, so ihr nicht vergebt von euren Herzen ein jeglicher seinem Bruder seine Fehler. Seid ihr gepeinigt? Dann lest zu Hause diese Bibelworte nochmal. Vergebung kann ein Prozess sein. 70 mal 7, hier kommt zweimal die 7 vor, das ist die Zahl der Vollkommenheit oder auch der biblischen Grenzenlosigkeit. Im Hebräischen hat ja jede Zahl auch eine Bedeutung. Und die Zahl 490 steht für Aufbau. Vergebende Liebe dient zum Aufbau des Leibes Jesu. Da haben wir's. Geheimnisse in den Zahlen des Wortes Gottes. Je nachdem, wie tief der Stachel sitzt und wie früh die Verletzung in unserem Leben stattgefunden hat, kann Vergebung tatsächlich ein Prozess sein. Ein Kampf. Man kommt nicht so ohne weiteres über das hinweg, was einem widerfahren ist. Das glaube ich. Das weiß ich sogar, weil ich es ja persönlich erlebt habe. Ich bin doch kein Millimeter besser wie ihr. Um das auch mal ganz klar zu sagen. Aber wenn du glaubst, der dich verletzt hat, muss auf dich zugehen, sich entschuldigen und um Vergebung bitten, dann liegst du tatsächlich falsch. Ich habe ein wunderbares Buch zu Hause von Hanne Bahr, das hat den noch wunderbareren Titel, wie man wahnsinnig werden kann. Dieses Buch hat nur ein Thema. Das Buch spricht davon, wenn du erwartest, dass der dir Unrecht getan hat, dich wieder ins Recht setzt, dann kannst du irre werden. Der andere sieht es möglicherweise nicht ein. Und gehst du zu ihm hin und forderst dein Recht, wird er dich möglicherweise erneut verletzen. Das wird nichts. Wir können warten bis an unser Lebensende und mit unseren Verletzungen ins Grab gehen. Aber wenn wir warten, dass derjenige, der das Unrecht nicht erkennt, sich so verhalten, wie wir es von ihm erwarten, kannst du eher irre werden, als das passiert. Vergesst nicht, oder viele werden es nicht tun, weil sie selbst kein Unrechtsbewusstsein haben. Möchtest du in der Gefangenschaft eines anderen bleiben? Das ist nämlich das, was dabei rauskommt. Du bist, wenn du nicht vergibst, in der Gefangenschaft des anderen. Und du hast den Schlüssel, den du in die Tür stecken kannst, um rauszugehen aus diesem Gefängnis. Warum weigerst du dich, diesen Schlüssel zu benutzen? Vergesst nicht diese Geschichte aus Lukas 18. 10.000 Talente wurden hier dem Verwalter erlassen. Das sind, hat jemand umgerechnet, etwa 25 Millionen Euro. Und so ein Diener, der da zu verwalten hatte, hätte in etwa 160.000 Jahre gebraucht, um diese Schuld zurückzuzahlen mit seinem Lohn. Aber er war nicht bereit, seinem eigenen Schuldner 100 Denare zu erlassen. Und das waren 40 Euro umgerechnet. Jetzt haben wir Schuldverhältnisse. Wir müssen lernen, darüber nachzudenken, welche Schuld wir gegenüber unserem Herrn haben und welche Schuld wir untereinander haben. Damit uns mal klar wird, warum Vergebung wirklich wichtig ist und wie das erfolgreich passieren kann. Wir können uns dieses Schuldmaß, das uns hier vorgelegt wird in Gottes Wort, nicht vorstellen. So ungefähr stellt es sich aus Gottes Sicht dar, wenn wir Bitterkeit, Unvergebenheit und Hass in unserem Herzen pflegen und hegen. Erkennen wir die Dimension unserer Schuld, die wir vor Gott haben? Das ist eine unbezahlbare Last beim Herrn. Das ist das, was uns Gottes Wort sagt. Die Lage ist völlig aussichtslos. Und der Knecht wirft sich auf die Knie und bittet um Gnade. Und nun kommt das Unfassbare. Diesem hochverschuldeten Mann wird seine Schuld erlassen, ohne Diskussion, ohne Rückfrage. Du bist sogar ein freier Mann. Was machen wir? Wir sagen, warum hast du das gemacht? Das ist der Unterschied zwischen uns und unserem Herrn. Und ich sagte eben schon, wir sollen doch unserem Herrn immer ähnlicher werden. Also was müssen wir eigentlich tun? Was ist das für ein Gnadenbeweis, der uns hier angezeigt wird? Der König ändert seine Gesinnung wegen des Flehens um Gnade, wegen der Bitte um Barmherzigkeit. Und der König hat sofort reagiert. Der hat nicht gesagt, da muss ich erst mal drüber nachdenken. Oder ich muss erstmal eine Gemeindeversammlung einberufen, mal sehen, was die anderen sagen. Er hat sofort, ohne Wenn und Aber, reagiert. Er geht vor die Tür, dieser Mann, dem die Schuld erlassen ist. Und was tut er? Er trifft einen Mitknecht, der ihm eine Schuld von 100 Tagen Arbeitsleistung schuldet. Was für eine geringe Schuld im Vergleich zu dem, was wir mit Gott auszumachen haben. Und wie er darauf reagiert. Er zwingt den Mann wegen dieser Schuld ins Gefängnis. Er ruiniert ihn. Er bringt ihn an den geistigen Ort der Peinigung. Hast du das schon mal gehört? Dass du den, dem du nicht bereit bist zu vergeben, an den geistigen Ort der Peinigung bringst? Huhu. Dieses Nichtvergeben zieht neue Schuld nach sich. Wer hätte das gedacht? Aber das ist deine und meine Situation. Wir haben den Schlüssel in der Hand, ich sagte es schon, um unser eigenes Gefängnis aufzuschließen und warten vergeblich auf den Gefängniswärter. Gott stellt uns hier Schuldverhältnisse vor Augen. Und er hat damit Maßstäbe für Vergebung gesetzt. Er vergibt ohne Diskussion und das erwartet er von uns auch. Wenn uns jemand Unrecht getan hat, was ist zu tun? Ich danke dir, dass du mir vergeben hast und ich vergebe dir jetzt auch. Und wenn wir selbst verletzt haben, liegen die Dinge umgekehrt. Dann sollen und müssen wir zum anderen gehen und um Vergebung bitten, je schneller, desto besser. Machen wir dies zu unserem Lebensstil, den ersten Schritt zu machen. Warum? Wir befreien uns selbst. Wir befreien uns selbst. Wir hacken auf dem anderen rum, dass er uns befreien soll. Aber der hat gar nicht den Schlüssel, den haben wir. Wir müssen ihn nur ins Schloss drehen, stecken und rumdrehen und ab in die Freiheit. Aber wir wollen vielleicht lieber wahnsinnig werden. Wenn wir Vergebung verweigern, sind die Folgen verheerend. Es spielt keine Rolle, von wem die Schuld herrührt. Wir sind so grausam wie der Knecht. Wir wehren uns, unser Stolz bäumt sich auf und wir sind selbst die Benachteiligten. Und ich sage euch noch was. Wenn wir Vergebung verweigern, kooperieren wir mit dem Teufel. Wenn ich Buße getan habe und wieder Streit anfange, das haben wir hier in diesen Versen auch gehört, dann kann das Ganze uns schon Erlassene wieder zurückkommen. Dabei geht es bei der Vergebung viel mehr um uns, als um die Person, der wir vergeben müssen. Unvergebenheit ist wie ein Haken, der in unserem Herzen steckt und der uns immer noch mit der Verletzung dem Menschen, der sie verursacht hat, verbindet. Machen wir uns frei. Ich sage ja nicht, dass das einfach ist. Ich sage, dass Jesus uns das vorlegt. Denn er ist ja schließlich das fleischgewordene Wort. Er legt uns das vor. Und er sagt, ich habe Liebesabsichten mit dir. Und ich zeige euch den Weg, der zum Erfolg führt und der zum Ende führt, nämlich in die ewige Herrlichkeit. Glaubst du kannst deine Verbitterung mitnehmen in die ewige Herrlichkeit? Da habe ich so meine Zweifel. Aber unsere Gerechtigkeit hält den Haken in unserem Herzen fest. Gleichzeitig wollen wir aber frei sein von dieser Person. Wir sind nicht bereit, Menschen loszulassen, weil wir sie damit bestrafen wollen. Aber wir merken nicht, dass wir uns selbst bestrafen. Ich hatte eine kleine Geschichte im Seniorenkreis schon erzählt. Ich hatte in der Seelsorge mit einer Familie zu tun, die unterhielten sich nur noch über Rechtsanwälte. Das ganze Einkommen, das reingekommen ist, haben die Rechtsanwälte abgegriffen, weil die zerstritten waren und jeder wollte sein Recht haben. Und eines Tages nahm die Tochter einen Spaten, schlug die Tür zum Zimmer ihrer Mutter ein und wollte ihr den Spaten über den Kopf hauen. Wenn die Mutter nicht in der Lage gewesen wäre, noch rechtzeitig die Polizei zu rufen. Und dann weinte sie bitterlich, rief mich an am Telefon und sagte, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Und wisst ihr, was ich ihr gesagt habe? Sofort, endlich. Endlich hörst du auf zu kämpfen. Der Segen und der Sieg liegt nicht im Kämpfen, der liegt im Loslassen. In nichts anderem im Loslassen. Und dann hat die Mutter losgelassen und wir könnten sie gleich jetzt nach dem Gottesdienst besuchen, Mutter und Tochter, wie sie einträchtig beieinander wohnen, schon wieder ein paar Jahre und endlich mal Geld haben zum Essen kaufen und nicht nur für Rechtsanwälte. Loslassen. Durch die Gnade Gottes sind wir befähigt zu vergeben. Wir sind befähigt zu vergeben durch die Gnade Gottes, weil er uns vergeben hat. Dabei müssen wir wissen, dass Vergebung eine Entscheidung und nicht ein Gefühl ist. Jesus stellt sich zu dieser Entscheidung und er hilft uns dabei, Stück für Stück loszulassen. Vergebung ist ein Prozess, der uns in Heilung hineinführt. In Heilung. Wer möchte nicht gesund sein? Vergebung bedeutet aber auch nicht, dass wir der Person, die uns verletzt hat, nun ohne Wenn und Aber wieder vertrauen müssen oder uns weiter missbräuchlicher Situation aussetzen müssen. Vergebung bedeutet auch nicht, dass wir damit Schuld die uns widerfahren ist, runterspielen und unter den Teppich kehren. Das ist damit nicht gemeint. Wir geben lediglich unser vermeintliches Recht auf Vergeltung ab und überlassen es Gott, in dieser Angelegenheit zu urteilen und zu richten. Steht uns nämlich ohnehin nicht zu. Wir wissen, dass der Mensch ernten wird, was er sät. Aber die Tiefe der Vergebung zeigt sich, wenn wir anfangen, für die zu beten, die uns Unrecht getan haben, und sie zu segnen. Jetzt wird es so richtig dreist, hier Forderungen zu stellen, sagt sich vielleicht der eine oder andere. Das darf ja wohl nicht wahr sein, was der uns hier erzählt. Es ist das Geheimnis der Befreiung, der Freiheit, der Gesundheit. Was für ein Stein fällt uns denn vom Herzen, wenn die Last der Bitterkeit, der Wut, der Enttäuschung und des Hasses von uns genommen wird und eine tiefe Freude an dessen Stelle tritt? Das kann ich euch nicht einfach so erzählen, das müsst ihr ausprobieren. Wir haben in Jesus den Schlüssel, ich sag's nochmal, in die Freiheit, die Ketten aufzuschließen, damit wir nicht in der Ewigkeit noch schuldig werden. Wir haben sogar Verantwortung für unsere Mitmenschen, die von unserer Vergebung abhängig sind, damit sie auch frei werden. Auch das ist ja ein Gedanke, dass wir mit unserer Unversöhnlichkeit den anderen in Gefangenschaft halten. Haben wir vielleicht auch noch nicht drüber nachgedacht. Ich fasse zusammen. Manche Menschen haben uns so tief verletzt, dass es vielleicht Jahre dauert, bis wir darüber hinwegkommen, wenn überhaupt. Wir hegen einen Groll. Wir sagen die schlimmsten Dinge zu und über diese Menschen oder grübeln darüber, was wir ihnen am liebsten sagen würden. Manchmal trauen wir uns ja nicht. Wir wollen Rechtfertigung. In Wirklichkeit ist genau das Gegenteil für uns das Heilsame. Ich verzeihe dir zu sagen, ist das Wirkungsvollste, was du tun kannst. Verzeihen heißt nicht klein beigeben, es bedeutet loslassen. Sobald man verzeiht, ist man nicht mehr gefühlsmäßig an die Person gekettet, die einen verletzt hat. Wer verzeiht, befreit sich aus dem Albtraum eines anderen und gibt seinem eigenen Leben Würde. Wir sollten uns nicht gegen das Vergeben sträuben, denn Vergebung bedeutet nicht Kapitulation oder Schwäche. Es bedeutet nicht zuzugeben, dass man selbst im Unrecht und der andere im Recht ist. Und es bedeutet zunächst einmal nicht einmal dem anderen zu helfen. Es geht vielmehr darum, sich selbst das Messer aus dem Leib zu ziehen. Verzeihen ist gut für Leib, Seele und Geist. Wenn wir den Sinn und das geistliche Prinzip von Vergebung verstanden haben, erst dann wird es uns gelingen, ungerechtfertigte Schuldgefühle abzuschütteln und an unserem falschen Perfektionismus zu arbeiten. Es ist vielmehr wichtig, Beziehungen zu Menschen zu pflegen, die unser persönliches Wachstum unterstützen. Und es ist lebenswichtig für das Überleben unserer Gemeinde. Denn wenn wir das nicht schaffen, uns gegenseitig so zu vergeben, wie es Gottes Wort uns vorlegt, dann wird das, was wir von den Kindern gesehen haben, für uns ein Traum bleiben. Und dann können wir eigentlich auch getrost am nächsten Sonntag dafür stimmen, die Gemeinde zuzumachen. Es ist einer der ganz wesentlichen Bausteine, unsere Gemeinde zu neuem Leben, zu neuer Frucht und zum Segen für viele Menschen zu werden, die heute noch da draußen sind. Und zwar für alle Jahrgänge. Ich habe hier nicht von alt oder jung gesprochen, sondern ich habe davon gesprochen, was Gottes Wort uns sagt. Und Gott möchte von uns, von jedem Einzelnen von uns, eine Antwort haben. Das kann, muss aber nicht laut sein. Und die Antwort will auch wohl überlegt sein. Gott verlangt keine Schnellschüsse, sondern eine Herzensentscheidung. Amen.